Heute bei uns im Studio unser Gast, ein Schweizer Historiker. Er hat ein Buch geschrieben über das Rote Kreuz und ist Kommunikationsverantwortlicher von der Vibrandis Stiftung. Haben Sie ihn erkannt? Herzlich willkommen im Baselcast, der Geschäftsführer vom DT Offensiv, der Benny Pfister.
Hallo.
Benny, du heisst ja Benedikt Samuel Pfister.
Das ist korrekt, ja.
Ist Benny, aber haben wir immer schon Benny gesagt?
Ja, also man hat, seit ich denken kann, Benny gesagt. Das hat in der Schule angefangen, auch in der Familie. Und ja, also wenn es so um offizielle Sachen geht, dann bin ich schon noch der Benedikt. Also jetzt gerade bei den Büchern, die du dann auch erwähnt hast, dort heisse ich dann als Autor Benedikt Pfister. Aber es ist so, dass ich oft ein bisschen zusammenzucke, wenn ich Benedikt höre. Weil das einfach so aus der Kindheit praktisch, wenn ich irgendetwas Böses hat, dann hat es daheim geheißen Benedikt und sonst immer Benny. Also von dem her lieber Benny.
Also was kennt man dich am meisten als Historiker oder jetzt in deiner neuen Funktion, also neu, seit 10 Jahren, vom Geschäftsführer vom DT Offensiv?
Ja, also definitiv als Geschäftsführer vom DT Offensiv. Vielleicht glaube so, der Markt von Historiker ist relativ klein und die Publikationen, die werden gelesen, aber ich glaube, das hat natürlich nicht die gleiche Reichweite wie jetzt so das Engagement für das DT Offensiv.
Das DT Offensiv hast du 2014 gegründet, Familienbetrieb. Wenn es okay ist, weil es eigentlich im hinteren Teil schon von deinem Leben ist, würde ich gerne ein bisschen vorne anfangen.
Ja. Yeah.
Und ja, mal schauen, welchen Weg du gegangen bist, bis du hier gelandet bist, wo du heute stehst.
Da bin ich gespannt.
Also, was habe ich da herausgefunden? Dein Vater war Theologe gewesen.
Das ist so. Auch meine Mutter ist Theologin. Die haben sich während dem Studium in Freiburg im Breisgau kennengelernt. Und ich würde jetzt sagen, der Hintergrund, der familiäre Hintergrund, der hat mich sicher sehr stark geprägt. Die Kirche, also die katholische Kirche, muss man sagen, hat immer eine Rolle gespielt. Ich selber habe durch die Tätigkeit von meinen Eltern, darum auch eine gewisse Nähe. Bin selber überhaupt nicht religiös, verfolgt das, beobachte es, aber ich habe wie keinen direkten Bezug jetzt zur Kirche.
Du hast doch noch ein Buch geschrieben nachher, Katholiken in Basel im 20. Jahrhundert. Also irgendwie hat es dich doch geprägt.
Ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt, aber es hat mich so geprägt eher, ich sage jetzt mal, den sozialen Aspekt. Also dass ich auch den Teil oder gesehen bin von einem katholischen Milieu, in Anführungszeichen. Also das heisst, meine Eltern haben mich dann auch in den Gottesdienst mitgenommen. Man hat sich dort nach der Kirche getroffen, draussen. Man ist an Gemeinsanlässe gegangen, an Festivitäten, wo man mitgemacht hat. Also man ist so wie Teil gesehen von dem sozialen katholischen Basel. Und darum habe ich das wahnsinnig interessant gefunden, die Geschichte von diesen Katholiken in Basel, die ja eine Minderheit ist. Basel ist ja eine reformierte Stadt. Das einmal auch so ein bisschen wissenschaftlich-historisch anzuschauen, das habe ich sehr spannend gefunden. Und, das ist ganz wichtig, ich deklariere auch im Buch, dass ich einen katholischen Hintergrund habe.
Aber heisst das, du hast gewisse Aussagen gemacht, wo man, wie ich könnte sagen, ja, du bist ein typisch Katholik oder bist neutral geblieben?
Nein, ich habe natürlich schon versucht, neutral zu bleiben, aber ich habe mir schon versucht, auch so ein bisschen in die Thematik einzuleben. Und das ist mir jetzt bei diesem Thema sicher einfacher gelungen als bei anderen historischen Themen, die ich bearbeite. Aber das ist eigentlich generell so ein bisschen der Ansatz, den ich habe, wenn ich mich historisch mit einem Thema auseinandersetze, dass ich mir versuche, in das Thema einzuleben und das auch nachvollziehen können. Was sind Beweggründe, warum man irgendetwas macht, dass man das auch beschreiben kann. Das heisst ja dann nicht immer, dass man das alles auch gut heisst, sondern als Historiker versucht man ja möglichst an die Realität anzukommen und Vorgänge zu beschreiben. Das heisst ja nicht, dass man eine eigene Meinung portiert.
Deine Eltern haben einen wichtigen Beitrag geleistet zur Förderung vom Fußball. Das sind 4 Buben gewesen. 4 Brüder.
Ja.
Wie ist das gegangen?
Also wie das gegangen ist, musst du meine Eltern fragen.
Okay, also wir haben das untereinander gehabt.
Wir haben es, also super, das war genial gewesen. Das ist wirklich sehr schön gewesen, so aufzuwachsen. Mit, wir haben ein sehr enges Verhältnis untereinander. Wir sind drei Brüder, die eher nah beieinander sind. Und dann ein bisschen Nachzügler. Der Raphael, der letzte, der der Wirt ist jetzt vom Didi, er war eigentlich so ein bisschen Nachzügler gewesen. Aber wir haben immer ein sehr gutes, enges Verhältnis gehabt, wo, bis heute. Und ich glaube, der Fußball hat sicher eine Rolle gespielt, dass wir alle von Anfang an, seit wir denken können, angefressene FCB-Fan gesehen sind und dann, dass wir auch selber Fußball gespielt haben. Und ich glaube, dort ist sicher auch ein Vorteil gewesen, wir sind im Gleibasel aufgewachsen, gerade beim Matthäuskirchplatz, oder Matthäusplatz besser gesagt, an der Mörsberger Strasse. Das heisst, wir haben können über die Strasse und sind dort auf dem Pausenplatz vom Bläseschulhaus gesehen und haben können kicken. Das heisst, ja, wir sind eigentlich mit Fußball aufgewachsen.
Also das heisst, die Liebe zum Fußball ist also früheste Kindheit schon verankert?
Ja, absolut, absolut. Und lang nicht in einem Verein gespielt, sondern wirklich einfach auf dem Platz.
Gut, du hast auch immer jemanden zum Spielen gehabt.
Ja, das ist so, ja, yeah, ja. Yeah. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas, was ein bisschen prägt, wenn man in so einer, ja, mit drei Brüdern aufwächst. Ich glaube, könnte man das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man jetzt als Einzelkind aufwächst. Oder manchmal denke ich, es wäre so noch interessant gewesen, auch eine Schwester zu haben. Weil ich glaube, das hat wie nochmal eine andere Dynamik reingebracht. Aber das war super gewesen. Also ist genial. Also wir haben es heute noch wirklich sehr, sehr gut.
Was war der erste Fußballverein, den du nachher selber geschootet hast?
Das war der FC Nordstern.
Würdest du sagen, bist du talentiert gewesen? Das Lächeln.
Ja, also ich habe einen linken Fuß gehabt, oder habe einen linken Fuß.
Also meinst du das im Sinn von einem starken linken
Fuß? Nein, einen starken linken Fuß. Das heisst, das hat immer dazu beigetragen, dass ich eigentlich immer Stammspieler gewesen bin. Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht untalentiert bin, aber es hat doch einiges gefehlt, dass man auch nur annähernd irgendwie hat können daran denken, ein bisschen oben raus zu spielen. Aber um das ist mir auch nie gegangen. Also mir ist eben, wie ich gesagt habe, relativ spät erst vereinsmässig verschütten, mit etwa 15 C-Junioren bei Nordstern. Und ja, mir ist immer um den Spass gegangen, um die Freude und mit Kollegen etwas unternehmen. Und ich habe eigentlich nie den Fokus im Kopf gehabt, jetzt die Karriere zu machen oder extrem erfolgreich zu sein.
Wenn du mit deinen Brüdern zusammen müsstest ein Team bilden, wer hat welche Position und warum?
Also der am besten shootet von uns, das ist der Lukas. Der ist zwischen mir und dem Ältesten. Er ist sicher der das höchste oder das meiste Talent hat. Ich würde ihn jetzt so Mitte setzen. Mir würde ich auf den linken Flügel setzen. Der starke linke Fuß, auch gern gesäckelt, also die Linien auf und ab gesäckelt, so wirklich an die Grundlinien an, bei Flanken rein, und dort würde dann der Älteste stehen, der Pascal, der würde ich im Sturm aufstellen. Der hat so Scorer-Qualitäten. Und der Raffi ist, ja, Innenverteidiger. Würde ich jetzt so als Innenverteidiger mit einer starken Spielauslösung würde ich dort positionieren.
Und hast du jetzt die Position aufgrund von der technischen Qualitäten noch gewählt oder auch ein bisschen typbezogen?
Nein, sehr stark typbezogen, weil wir leider nie zusammen in einer Mannschaft gespielt haben. Wir haben nie, also nicht bei den gleichen Clubs gespielt und halt auch vom Altersunterschied hat es sich dann nie gegeben, dass wir irgendwie gross in der gleichen Mannschaft gespielt haben.
Du tönst eben, das tönt nach einer glücklichen Kindheit. Okay. Nachher, wie ist es weitergegangen? Die Schule überspringen wir, gehen wir ganz oder Uni?
Uni ist sehr, ja, da habe ich eigentlich auch sehr, in sehr guter Erinnerung, sehr prägende Zeit.
Du hast in Basel studiert?
Ich habe in Basel studiert, in München, genau.
Was hat dir besser gefallen? einmal weg? Ist das das erste Mal, wo du richtig weg bist?
Das ist das erste Mal gewesen. Und München ist absolut eine geniale Stadt.
Und auch Fußball begeistert?
Auch Fußball begeistert. Ich bin 2001 in München gewesen, Sommersemester. Und habe dort dann sogar mal ein internationales Spiel geschaut von 1860 München gegen Newcastle United. Das ist heute irgendwie so unvorstellbar. 1860 München ist irgendwo dritte Bundesliga inzwischen. Das würde ich aber, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, dann würde ich entweder länger in München bleiben oder irgendwie noch ein zweites Auslandssemester machen. Weil das hat man jetzt abgesehen vom Inhaltlichen, es ist auch inhaltlich wahnsinnig interessant gewesen, aber einfach so menschlich, das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und das würde ich, glaube ich, mehr machen, wenn ich nochmal studieren würde.
Weil du bist schon, wenn man schaut, wo du schaffst und was du alles gemacht hast und mit was, dass du dich dann auch als Historiker beschäftigt hast, kann man schon sagen, du bist sehr Basel-fokussiert.
Ja, absolut. Ich glaube, ich würde darum auch nicht in einer anderen Stadt können funktionieren. das ist ein bisschen ein Klumpenrisiko, aber nein, also...
Im Moment sieht es wieder gut aus.
Im Moment sieht es gut aus, das ist so. Nein, also ich glaube, das ist wie auch so ein bisschen entstanden. Also gerade jetzt das Arbeiten als Historiker mit so, das habe ich jetzt lang gar nicht aktiv gesucht, sondern das hat sich so ergeben, dass die Anfrage gekommen ist für die Recherche für das Katholikenbuch. Und aus dem heraus sind dann weitere Projekte entstanden. Und dort ist dann halt, ja, ich bin in Basel, bin schlecht vernetzt in der Restschweiz, dafür relativ gut vernetzt in Basel. Und dann habe ich mich auch gern so ein bisschen treiben und sind Anfragen gekommen, wo interessant gewesen sind. Und dann ist das so, hat es eins anderen ergeben. Und ja, dann ist das sehr basellastig, das ist so.
Was zeichnet einen guten Historiker aus?
Ich glaube, grundsätzlich muss man eine Offenheit haben, dass man sich eigentlich mit allen Themen möchte auseinandersetzen. Dass man auch Thesen, die man hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man an ein Thema herangeht, dass man eine Ahnung hat, dass man Thesen formuliert und dass man dann aber ergebnisoffen recherchiert. Also, dass man nicht zu fest nur Quellen berücksichtigt, eine These bestätigen, sondern dass man die Offenheit zeigt, zum Sachen hinterfragen und dann vielleicht auch wirklich nicht mehr ganz anders zu landen, als man gestartet hat.
Wenn ich noch zwei weitere Projekte sehe, wo du angegangen bist, du hast noch eine Publikation gemacht über die Mammutsports und Eishockey in der Schweiz. Dann bist du eigentlich, also das erste Buch war über Katholiken gewesen. Und dann nachher bist du weitergegangen.
Das ist mehr so, das ist der Sportbezug, weil ich lange beim Sportmuseum geschafft habe. Und das ist so der Link. Also das habe ich als Angestellter vom Sportmuseum gemacht. Also da bin ich auch, das habe ich nicht allein gemacht, da bin ich wie Teil von einem Team gewesen. Und das ist so der Sportgeschichte-Teil, der ist auch sehr wichtig für mich. Und dort hat man natürlich Themen gehabt, die jetzt eine nationale Ausstrahlung haben. Aber das sind nicht meine, da bin ich nicht als Einzelperson dahinter gestanden. Das sind ganz spannende Projekte gewesen. Also Sportmuseum ist sicher eine sehr spannende Phase gewesen. Wo ich geschafft habe, wie es eben genau die Zeitspanne in meinem Leben war, wo der Fokus eigentlich in die Schweiz rausgegangen ist, weil es ein Sportmuseum in der Schweiz war. Und man hat sich mit deutlich mehr Sportarten auseinandergesetzt als nur Fußball. Und von dem her ist das von dort her sehr spannend gewesen. Also gerade für das Eishockey-Buch haben wir viel mit dem Eishockey-Verband Kontakt gehabt. Das ist extrem spannend gewesen. Mit Mammut hat man ein bisschen Unternehmensgeschichte geschrieben. Das ist auch sehr interessant gewesen. Also ich sage jetzt einmal, der Anfang vom historischen Arbeiten, die sind in der Sportgeschichte gesehen und dann hat es wie so die Fokussierung auf Basel hat sich so mit der Zeit ergeben.
Wenn du 5 Sportarten müsstest nennen, priorisiert zuoberst die wichtigste, welche wäre es?
Für mich am wichtigsten. Ja, ganz klar Fußball.
Von dem bin ich ausgegangen.
Und dann, was verfolge ich noch? Rugby finde ich noch ganz interessant.
Auch in der Schweiz oder nur international?
Ja, schon auch Schweiz. Also, ich schaue ab und zu mal durch so den England-Bezug, den ich familiär habe. Schaue ich ab und zu mal irgendwie, wenn England spielt. Aber schon dort fängt es an. Ich kenne mich also wirklich nicht gut aus. Ich kenne nicht alle Regeln, bei weitem nicht. Ich finde es einfach sehr eindrücklich, sehr spannender Sport. Eishockey finde ich durchaus auch interessant. Ich gehe jetzt aber zum Beispiel nicht an den Match vom EHC, obwohl es dann eigentlich gut läuft. Verfolge so resultatmässig ein bisschen mit. Handball finde ich durchaus auch interessant, jetzt gerade aktuell, weil die Handball-Europameisterschaft von der Frauen teilweise in Basel war. Dort bin ich ein Match schauen. Das habe ich recht cool gefunden. Und dann auch die Schweizer Nazi dort mitzuverfolgen, die historisch geschafft hat mit dem Einzug in die Hauptrunde. Dann wären wir bei 4. Was ist noch? Ja, Tennis. Doch, Tennis schon auch. Da gibt es ja, glaube ich, wieder einen starken, jungen Spieler aus der Region.
Der Henry Berne, ja, genau. Das kommt gut. Du scheinst mir auch einen fiten Eindruck zu machen. Also bist du heute selber auch noch aktiv oder bist du nur noch am Arbeiten?
Nein, also ich mache schon Sport, aber nicht mehr jetzt irgendwie vereinsmässig, gehe auf ins Fitness, weil... ja, also einfach gesundheitlich bedingt, so Stop and Go, ist für meinen Körper nicht mehr so optimal. Ich muss da sehr schauen, dass ich den Körper nicht überbeanspruche, sondern dass ich einfach regelmäßig etwas mache. Das ist mir schon wichtig.
Schauen wir noch schnell die andere Seite an. Du bist ja heute Kommunikationsverantwortlicher. Hast du auf einmal auf so eine Stelle angeboten bekommen oder hast du dort noch eine Weiterbildung gemacht?
Ja, das, also Weiterbildung in dem Sinn habe ich nicht gemacht, aber ich habe früher bin ich in diese Sparten reingerutscht. Also das hat angefangen durch ehrenamtliche Engagement, eigentlich schon während der Schulzeit und dem Studium, dass ich beim Jugendkulturfestival dabei gewesen bin, dort das Ressort Kommunikation gehabt habe. Über das bin ich dann auch beim Roten Kreuz gelandet, im Kantonalverband Basel-Stadt. Bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen. Und habe mir, ich sage jetzt einmal, das Know-how eigentlich beim Arbeiten angeeignet. Also ich habe Medienwissenschaften studiert, aber das ist ein theoretisches Studium, das hat auch mit der Kommunikationsbranche wenig zu tun. Und bin eigentlich so reingerutscht und dann ist es effektiv so gesehen, also da jetzt für die Vibrandi-Stiftung, dass mir der Job angeboten worden ist, ja.
Was macht ihr dort genau?
Die Vibrandi-Stiftung, das ist eine junge Stiftung, die gibt es seit 4 Jahren. Und die ist gegründet worden, weil sie das Gemeindehaus Ökolambad gekauft hat oder hat wollen kaufen. Und das Hauptprojekt von der Vibrandi-Stiftung ist die Transformation von dem Gemeindehaus. Das heisst, das bauliche und inhaltliche Neunutzung. Man hat das Gebäude umgebaut, das ist schon lange nicht mehr kirchlich genutzt worden. Und hat einen Ort geschaffen für ganz viele verschiedene soziale und gemeinnützige Institutionen. Vorstadttheater ist da drin, der Basler Wehrgarten, ein Quartierzentrum, Kaleio, AMI Basel, also ganz viele verschiedene Organisationen, wo die Vibrandi-Stiftung auch einen engen Bezug dazu hat. Und das ist so ein grosses Projekt geworden, dass die Stiftung, das hat ganz klein angefangen und hat gemerkt, hey, wir brauchen da eine Unterstützung, um die riesige Kiste können handeln. Und dann ist die Anfrage gekommen, ein bisschen mehr als ein Jahr inzwischen.
Basel ist ja eine Stadt mit wahnsinnig vielen Stiftungen. Man sagt, es ist, ich glaube, eine von den, haben wir nicht am meisten Stiftungen sogar?
Doch, also,
wir haben auf jeden Fall sehr viel. Und vieles wäre nicht möglich ohne die Stiftungen. Jetzt, wenn du in diesem Stiftungsnetzwerk drin bist, ist es dann einfacher, ein neues Projekt aufzuziehen oder fährt man immer bei Null an?
Ja, also ich bin ja noch nicht so lange drin und habe auch in diesem Kontext noch kein eigenes Projekt jetzt irgendwie wie lanciert. Aber ich glaube, also es ist wie überall. Man muss sich ein Netzwerk aufbauen, man muss die Leute kennenlernen und dann spürt man auch, was vielleicht, wenn man eine Projektidee hat, wie man das soll jetzt konzipieren und aufgleisen, dass es realistische Chancen hat. Also ich glaube, das ist so, man ist in gutem Austausch, aber es ist jetzt nicht per se so, dass es einfacher ist. Also ich glaube, es muss inhaltlich überzeugen, es muss eine Strategie haben, sonst funktioniert es nicht.
Ab wann ist der Moment gekommen, wo du gewusst hast, ich mache mal eine Fußballkultur lokal?
Also der Moment ist, wann ist das gesehen? Also es ist gar nicht so lang vorher, bevor wir den eröffnet haben. Also wir haben 2014 im Oktober haben sie die Offensive eröffnet und ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht der Vorlauf von einem Jahr gesehen oder so.
Ah, das ist nicht, ich habe gedacht, das ist irgendwo durch, dass du etwas gesehen hast. Was ist der Trigger gesehen? Mhm. Was ist der Auslöser gesehen, dass du gesagt hast, das braucht es?
Also ich sage jetzt einmal so, dass man, also ich habe ja gesagt, ich bin im Jugendkulturfestival dabei gewesen. Und dann hat man immer so, ja, das wäre geil, mal einen Club zu haben, das wäre geil, mal einen Beiz zu haben oder so. Also so die Nähe zu Ausgangsszenen und der Traum, mal irgendwie etwas zu machen, das ist schon lang immer wieder rum gesehen. Und das ist dann aber wie abgeflacht und dann hat, also in München, wo ich studiert habe, das hat mich wie getriggert. Dort gibt's eine Bar, München 72 heisst die, hat sich so der Olympische Sommerspiel von 1972 verschrien, hat das ganze Interieur im 70er-Jahr-Style. Und da habe ich gefunden, hey, das ist noch cool, das ist ein Ort, wo wirklich so monothematisch sich etwas hingibt, aber funktioniert und irgendwie ein sehr offenes Programm hat, sehr offenes Publikum. Und dann zurück in Basel habe ich das so mit dem, ja, mit dem Raffi, mit der Cassie, meiner Partnerin, haben wir es dann davon gehabt und haben dann gefunden, ja, eigentlich fehlt in Basel ein Ort, wo Fußball 100% lebt. Es hat, wir selber sind Match schauen im Gardino, genialer Ort. Aber da bist du den Match schauen und nachher war das wieder ein anderer Ort gewesen. Also, das war kein Fußballort per se gewesen, sondern er hat einfach ein schönes Ambiente gehabt, wo man Fußball schauen konnte. Und da gibt es mehrere Orte in Basel. Mhm. Und wir haben wie gefunden, hey, eigentlich ist das ja cool, dass die Idee, einen Ort zu haben, wo einfach der Fußball-DNA ist. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen eine Stakeholder-Befragung zu machen, also es einfach im Freundeskreis umzufragen, so strukturiert die Umfrage, was gibt's da ein Bedürfnis, würdet ihr kommen, wie müsst das aussehen, dass ihr kommt, was wäre vielleicht Alternativangebot, was ein Ort muss haben, weil von uns ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass du nicht kannst überleben, wenn du nur das FCB-Spiel zeigst, weil unser Publikum ist ja im Stadion. Das heisst, bei den Heimspielen, dort machen wir jetzt nicht den Riesenumsatz, sondern sind Auswärtsspiele und das ist dann vielleicht 2 pro Monat und von dem lebst du nicht. Und dann haben wir schnell so wie das Konzept weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen auch ein Kulturprogramm haben. Also wir wollen den Fußball von ganz vielen Facetten her oder von vielen Blickwinkeln her anschauen. Mache regelmäßig Ausstellungen, Talks, Lesungen und haben da in 10 Jahren wirklich wahnsinnig interessante Leute kennengelernt und haben dann von Anfang an neben dem auch noch wie so ein bisschen ein Drittstandbein aufgebaut, das sind Spiele, Pubquiz und das läuft seit 10 Jahren auch wahnsinnig gut. hat sich da wie so etabliert und es ist faszinierend zu schauen, wie seit 10 Jahren eine Community da ist, die sich auch wo wächst, die sich ein bisschen verändert, aber dass so irgendwie dass etwas sehr Menschliches ist, dass man sich möchte selber challengen, also dass man das Wissensspiel irgendwie dass irgendeinen Nerv getroffen hat. Das finde ich noch spannend.
Das ist sehr kommunikativ und marketingtechnisch durchdacht. Wenn du sagst, auch das Monothematische. Ich habe immer gedacht, warum haben die den Namen Didi Offensiv gewählt? Das war wegen dem Trainer, der FCB aufgestiegen ist. Aber wenn du jetzt würdest sagen, von 0 bis 10, wie viel ist Fußball, wie viel ist FCB? Natürlich gehört es zusammen.
Ja. Also es ist, das werden wir oft gefragt. Und ich sage dann, wir sind eigentlich zu 100% FCB. Also der FCB ist oberste Priorität. Mhm. Und es gibt eigentlich kein Fußballmatch, wo wir nicht für einen FCB sind. Aber wir zeigen, wenn natürlich auch andere Fußball spielen und freuen uns, wenn auch Leute kommen, die vielleicht jetzt nicht gerade FCZ-Fan sind, aber wo ich sage jetzt mal aus der Bundesliga oder generell internationalen Fußball. Also, dort zieht man dann auch ein anderes Publikum an. Und ich finde das eher verbindend, das gemeinsame Interesse für den Fußball, als trennend, dass man nicht für den gleichen Club ist. Und ich glaube, das strahlen wir aus und darum funktioniert es auch. Weil wir eben nicht nur von FCB-Fans leben, sondern generell einfach von Leuten, die Fußball gerne haben.
Sind ihr international auch schon bekannt? Es gibt ja viel, wenn man in eine andere Stadt geht, mit einem guten Verein geht, man eine Stadiontour machen. Und in so einem Moment, wenn jetzt jemand aus dem Ausland da ist und der FCB geht anschauen, kommt er dann auch zu euch? Ist das schon, gehört das schon dazu in den Touristikführer?
Ja, also es gibt es vereinzelt schon. Aber ich glaube, wir sind schon eine Nische. Ich sage jetzt einmal, die Fußballromantiker oder Fußballkulturliebhaber, die kennen uns. Also wir kriegen, das ist eine interessante Lesung, die wir organisieren. Wir müssen gar nicht auf die Suche nach Autoren gehen, weil wir ständig Anfragen kriegen. Mhm. Also,
das ist ein Kompliment.
Ja, also wir haben uns, wie ich sage jetzt mal in dieser Szene, dort kennt man uns schon. Und was auch sehr schön war, ist die Deutsche Akademie für Fußballkultur. Die hat vor ein paar Jahren einmal einen Wettbewerb gemacht, die besten Fußballbars im deutschsprachigen Raum. Und dort sind wir auf dem 3. Platz gelandet. Also das ist wie auch so eine, sind wir auf dem Podest.
Kann man nicht sagen. Der grosse Kanton nebenan. Was würdest du so als Highlights beschreiben und darüber erzählen, wenn jetzt jemand die Offensiv nicht kennt? Was sind so Sachen, die du sagst, auf das bist du stolz und wo in der Vergangenheit siehst und jetzt wo auch in Zukunft schaust?
Es gibt eine Google-Rezension, wo jemand schreibt, ich weiß nicht genau, ob eine Person geschrieben hat, ich hasse Fußball, aber es ist mehr so, ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut, aber ich liebe diesen Ort. Und das ist für mich so ein bisschen, das ist wie eine Krönung, dass wir es geschafft haben, rein vom Ambiente, vom Auftreten, vom Programm vielleicht, auch Leute anzusprechen, die mit Fußball überhaupt nicht am Hut haben. Und dann ist sicher so, das Highlight, sind, wenn Leute zum ersten Mal da sind und sagen, wow, wieso bin ich erst jetzt da? Also, wo so begeistert sind, dass sie es dann fast ein bisschen bereuen, dass sie nicht schon früher noch gekommen sind. Das sind auch so schöne Rückmeldungen, die man kriegt. Und, natürlich, also so ein Highlight, das jetzt gerade in jüngster Vergangenheit gesehen ist für mich persönlich gesehen, wo wir, 30 Jahre Aufstieg gefeiert haben, 10 Jahre Didi, 30 Jahre Aufstieg vom FCB. Und dort haben wir sehr viele Spieler und Funktionäre gehabt von der Mannschaft von 94, die zu uns gekommen ist. Und wir haben mit denen Raclette gegessen, haben kurze Gespräche geführt. Und das ist dann für mich wirklich so der Moment, wo der Marco Walco Türen reinläuft und ich einfach gerade von einem Moment zum anderen zum Groupie werde. Ich habe dann so bei Kollegen gesagt habe, hey, da hätte Cristiano Ronaldo reingehen können. Und ich hatte eine gewisse Professionalität gehabt, gefunden, wow, super, Cristiano Ronaldo kommt. Aber wo dann der Marco Walker reinläuft, habe ich wirklich weiche Knie bekommen, weil das ist einfach so ein Kindheitsidol gesehen. Und ich habe ihn vorher nicht persönlich kennt und er ist da gewesen. Wir haben dann nachher noch lange geschwätzt miteinander. Das sind so persönlich sehr schöne Momente.
Du führst das ja nicht allein. Wer sind deine, deine Mannschaftskollegen?
Ja, also in der Geschäftsführung ist der Raffi mit mir zusammen operativ. Er ist der Wirt. Er ist auch am deutlich mehr vor Ort als ich. Ich bin jetzt nicht mehr so oft an der Front. Ja, das mit zwei kleinen Kindern noch relativ schwierig, muss man dann irgendwie wie Priorität setzen. Und dort ist es dann auch wichtig geworden, wo wir beide uns ein bisschen haben angefangen zurückziehen von der Front, dass wir tolle Mitarbeiter finden, wo auch die Idee vom Didi leben und was Didi auch repräsentieren, weil eben die Gastgeberfunktion können übernehmen. Weil der Ort lebt extrem von dem, dass die Leute reinkommen und sich wie sozusagen in eine Stube kommen und sich wohlfühlen. Und das hängt sehr stark auch vom Personal ab. Und dort haben wir jetzt wirklich langjährig mehrere Top-Mitarbeiter, die genau diese Rolle einnehmen und die auch bei unseren Gästen sehr gut ankommen. Und dort sind wir fünf, sechs Mitarbeiter. Und dann haben wir wie noch eine strategische Ebene, also wir sind von der Organisation her eine GmbH. Dritter Bruder, der Lukas, ist noch Teilhaber, Cassie, meine Partnerin, ist auch Teilhaber. Und bei strategischen Überlegungen diskutieren wir das dann eigentlich regelmäßig auch in diesem Gremium.
Was ist die Zukunftsaussicht? Was ist das nächste Highlight?
Das nächste Highlight ist sicher die Frauenfußball-Europameisterschaft, die jetzt im Sommer wird sein. Das wird grandios. Wir haben immer schon ein bisschen Schwäche gehabt für den Fußball, der von Frauen gespielt wird. Wir haben zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, die selber Fußball spielt. Wir haben dort engen Kontakt, auch zum Beispiel jetzt zum Frauenfußballverein FFV Basel, und sind jetzt gerade dran, so ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen mit mehreren kulturellen Veranstaltungen im Vorfeld von der Europameisterschaft und machen dann auch die Ausstellung während der Europameisterschaft. Das wird sicher so ein rechtes Highlight. Ich glaube, generell kann man sagen, dann in der Geschichte vom Didi Offensiv, weil das wird einmalig, dass wir so ein grosses Fußball-Event in dieser Stadt werden haben.
Wenn man ein Teil will sein von dieser Geschichte, wo kann man sich informieren? Wo sieht man, was bei euch läuft?
Am einfachsten ist es auf Instagram. Also wir sind dort sehr aktiv, die eigentlich das ganze Programm dort auch kommunizieren. Dann auf der Website didioffensiv.ch kann man sich auch für ein Newsletter anmelden und dann kriegt man einmal pro Monat aus erster Hand die wichtigsten Informationen.
Die Öffnungszeit, habe ich gesehen, ist unter der Woche meistens am Abend, oder? Und Samstag, Sonntag haben wir vom Nachmittag offen. So.
Ja, Sonntag dann, wenn der FCB spielt. Und sonst genau, ja. Also Dienstag bis Samstag eigentlich oben. Wir sind in so einem klassischen Barbetrieb. Es kann sein, dass man mal wie irgendein Pubquiz ausnahmsweise mal zu einer anderen Zeit macht, aber sonst sind wir eigentlich zu oben auf. Ja.
Bei diesen Pubquiz dürft ihr das Handy verbieten? Sonst ist es nicht lustig, man kann
absolut
mit alles
genug reden. Nein, absolut.
Oder ist das Ehrensache?
Das ist Ehrensache. Also das steht natürlich in der Geschäftsbedingungen sozusagen drin. Nein, das ist Ehrensache. Und ich glaube, dass das Publikum, das bei uns ist, wird das auch gar nicht lustig finden, wenn es jetzt irgendwie Erster wird und weiss, ja, wir haben beschissen. Aber, da muss ich auch dem Moderatorenteam ein bisschen Grenzchen winden. Die Fragen, die sie ausarbeiten, die kann man oft gar nicht lösen mit dem Handy, weil es irgendwie logisch zu erschliessen ist oder teilweise auch irgendwie Verbindungen setzen, also Bildrätsel, kannst nicht online irgendwie über ChatGPT lösen. Und ich glaube, dort wäre der Aufwand fast zu gross. Also so klassische Wissensfragen gibt es natürlich schon auch viel, aber wenn du nur die weisst, dann gewinnst du das gewiss nicht.
Die sollten eigentlich ein physisches Spiel rausgeben. So wie der RS3. Also,
ja, das wäre mal noch. Ja, das ja, wäre mal eine gute Idee.
Jetzt habe ich etwas gesagt. Mal beteiligen.
Ja, ist gut. Ist gut.
Zum Schluss noch schnell, du als Privatperson. Was darfst du uns oder was kannst du uns da erzählen? Was willst du uns da erzählen?
Familie, ja. Mhm. Zwei Kinder.
Auch Buben?
Nein, eine Tochter, die ist 8.
Spannbrochen.
Genau. Eine Tochter, die 8 ist und ein Sohn, der 6 ist. Mhm. Und die sind sehr wiff, die behalten einem auf Trab. Das ist sehr schön, das ist auch sehr intensiv und das ist, das gibt nochmal einen ganz anderen Sinn im Leben und ist wunderschön.
Was hast du noch für einen letzten Traum, wo du sagst, das wäre etwas, was ich gerne machen würde?
Irgendwann einmal vielleicht ein Buch zu schreiben, wo so gut läuft, dass man mit dem auf Lesetour gehen könnte. Weil ich finde das etwas vom Schönsten im Didi, wenn wir Autoren bei uns begrüßen, wo sie ihre Bücher lesen und wo, auch wenn nur 10 Leute vor Ort sind, so richtig beseelt sind. Wo du dann einfach merkst, das muss irgendwie, das muss etwas ganz Spezielles sein, wenn du mit deinem Buch kannst auf Reisen gehen und an verschiedenen Orten daraus lesen. Das ist vielleicht so ein ganz persönlicher Traum. Und für Didi wäre eigentlich der Traum, der Sommer oder der Frühling, dass der FCB Meister wird, während der ESC in Basel ist. Weil dann ist die Stadt im absoluten Total-Ausnahmezustand.
Ein besseres Schlusswort kann man fast nicht finden. Ich sage es extra so. Danke schon vielmals, Benedikt Samuel Pfister, für deinen Besuch.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.